Ich möchte mit uns über drei Dinge nachdenken, die man von Gott wissen sollte. Manche denken, der ist ganz oben, der ist irgendwo in der Wolkenbank Nummer 7 oder irgendwas. Aber es gibt drei grundsätzliche Sachen, die man von Gott wissen sollte, sonst redet man religiösen Unsinn. Und den ersten Teil, den ich da gerne weitergeben möchte, ist, wenn mein Ding hier funktioniert, das macht er auch, da habe ich den, jetzt kommt das Nächste. Das Erste, was man wissen sollte, du kannst Gott mit all deinen Mühen, die du machst, die du tust, nicht erreichen. Viele meinen ja, man muss richtig fromm sein, man muss sich richtig anständig bewegen, dann kann man Gott erreichen. Manche denken, wenn ich ganz viele lange Gebete erreiche, dann bin ich endlich bei ihm, dann geht es. Man kann sich noch so viel Mühe geben, du wirst Gott mit deiner eigenen Leistung nie erreichen können. Weil du auch nicht genau weißt, wo er ist und wo er wohnt. Ich kann mich nämlich daran erinnern, während der Obdachlosigkeit, der Arbeit, die wir gemacht haben, da gab es einen Jan. Der hat sich immer über die Politik so aufgeregt und irgendwann hat er die Information gekriegt, wo die Sozialstadträtin wohnt. Und dann hat er sich aufgemacht und hat, glaube ich, 14 Tage, 3 Wochen vor der Haustür kampiert. Der hat sich nicht festgeklebt, aber der wollte Sozialveränderung haben. Der wusste, wo die Sozialstadträtin wohnt. Aber keiner von uns weiß genau die Wohnadresse, wo Gott wohnt, wo man immer eben bei ihm vorbeigehen kann. Wir beten zwar, aber da bleibt so ein gewisses Maß an Unsicherheit vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich ihn erreichen kann. Also deswegen will ich dieses gar nicht weiter ausmalen. Ich möchte das als These hier feststellen. Du kannst mit all deinen Mühen Gott nicht erreichen. Punkt. Wenn du anderer Meinung bist, kannst du nachher mit mir beim Kirchenkaffee gerne darüber diskutieren. Aber ich möchte das als These mal richtig raushauen. Selbst wenn du meinst, deine Hütte brennt und da ist wirklich was los, dann schreist du in deiner Not zu Gott. Aber bist du dir sicher, dass er überhaupt hört? Du kannst ihn so ohne weiteres nicht erreichen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, muss ja im Gottesdienst so sein. Die gute Nachricht, er kann dich erreichen. Das ist vielleicht viel interessanter. Erstmal wunderbar, er ist gekommen in Jesus Christus, dass ich Leben habe, dass es mir gut geht, dass das alles wunderbar ist, dass es echt klasse ist. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Im ersten Moment ist das ein absolut gutes Gefühl, ein Gott, der sich um mich kümmert. Aber es ist eben auch noch ein zweiter Teil, der ist ein bisschen schwieriger. Und das haben wir eigentlich in unserem letzten Text von der Nach-Osterzeit mal gelesen. Da kommt nämlich Jesus zu seinen Jüngern, zu den Freunden. Also ich habe oft gedacht, Jesus, wenn ich du wäre nach der Auferstehung, ich wäre als erstes mal zu den hohen Priestern gegangen und hätte gesagt, gib mir Acht, ihr habt dafür gesorgt, dass ich am Kreuz hänge, ich mache euch jetzt erstmal zur Schnecke. Ich sage euch mal eben kurz, die Hölle ist für euch schon angeheizt. Dann wäre ich vielleicht noch zu Herodes gegangen und hätte gesagt, du wolltest mich sowieso schon immer mal sehen, aber jetzt stehe ich leibhaftig vor dir. Du kannst auch schon mal abrechnen, bestell dein Haus und sag deinen Kindern und Enkelskindern, wie warm das in der Hölle sein wird. Dann wäre ich vielleicht noch zu Pilatus gegangen und hätte gesagt, du meinst, du hättest Macht? Du kannst es absolut vergessen. Du wirst nicht mehr lange leben. Du wirst abgesägt. Politisch, du bist am Ende, weil du kein Rückgrat hattest. Hättest mal mehr auf deine Frau hören sollen. Und vielleicht wäre ich noch zu dem Hauptmann gegangen, der unter dem Kreuz gestanden hätte und hätte ihn getröstet und sagt, du hast eine starke Erkenntnis gehabt. Ich vergebe dir gerne. Du wusstest nicht, was du tust. Ich habe das Gebet am Kreuz für dich gesprochen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Du wusstest es nicht besser. Also so wäre ich umgegangen. Aber Jesus kommt zu seinen Freunden hin, ungefragt, kommt durch die geschlossene Tür. Ich weiß nicht, wem das mal passiert ist. Ich kann mich daran erinnern, ich habe als Kind ganz friedlich abends so in der Dämmerung schon im Bett gelegen, war kurz davor zu träumen. Im ersten Stock unseres Einfamilienhauses, da war ein kleiner Vorbau dran. Und auf einmal mitten in der dunklen Phase merke ich, wie das Fenster aufgeht und ein Mann auf einmal im Schlafzimmer steht. Was habe ich gemacht? Ich habe ganz schnell die Bettdecke über meinen Kopf gezogen und dachte, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Aber das Gute war, es war mein Vater, der hatte den Haustürschlüssel vergessen. Und hatte sich eine Leiter genommen und war hochgeklettert und stand jetzt im Schlafzimmer. Und ich habe die Decke über meinem Kopf zusammengezogen und sagte, das ist das Ende. Jetzt habe ich einen Dieb in meinem Schlafzimmer. Aber da war es mein Vater. Und so stelle ich mir das vor, wie Jesus auf einmal zu seinen Jüngern, die absolut am Ende waren mit ihrer Illusion, im Zimmer war. Auf einmal geht die Tür auf. Nee, er hat ja nicht geklingelt, er hat auch keine Anmerkung gemacht. Er steht ungefragt im Zimmer. Da wird ja wirklich gesagt, die haben Panik geschoben. Und das Erste, was Jesus dann sagt, er entängstigt sie und sagt, hey Friede, ich komme direkt vom Vater. Ich bin nicht gekommen, um euch zur Schnecke zu machen. Ich bin nicht mit euch gekommen, um euch zu sagen, ihr seid alle trübe Tassen. Ich bin gekommen, dass ihr Leben haben könnt. Ich denke, das ist das erste Wunderbare, was ich sagen will. Es kann ganz schön gefährlich sein, wenn Jesus auf einmal ungefragt kommt. Auf der einen Seite ist es positiv, auf der anderen Seite kann es auch sehr ängstigend sein. Und das Nachdenkliche bei dieser ganzen Sache, vielleicht für jeden von uns irgendwo, wir versuchen uns immer mal wieder vor Gott zu verstecken. Immer mal wieder zu sehen, dass er bestimmte Dinge bei mir nicht beachtet. Ich habe mal einen Film gesehen, wo ein junger Mann mit seinen Hormonschwankungen nicht zurechtkam, abends im Bett. Und jedes Mal, wenn es dann nicht so lief, wie er sich da dachte, hat er das Kruzifix erstmal umgedreht in seinem Zimmer und sagt, jetzt sieht er mich ja nicht, ich mache einfach weiter. Und so sind wir oft, wir ziehen oft eine Decke über unserem Kopf zusammen und dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Aber Jesus kommt durch das geöffnete Grab und sagt, ich bin mit dir unterwegs. Das Nachdenkliche ist, Versteckspielen hilft eigentlich gar nichts. Die Frage ist natürlich, wenn Jesus dann sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieser Spruch, der geht mir, wer weiß wie lange schon nach, weil er sagt das schon mal prophetisch in Johannes 17, Vers 18. Da betet er sogar, Herr Jesus, ich möchte für die Menschen bitten, dass sie genauso von dir gesandt werden, wie ich gesandt worden bin. Und hier, sage ich mal, müssten wir noch ein bisschen drüber weiter nachdenken und ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen Geduld aufbringen und mir an diesem Punkt folgen. Das Erste nämlich, was Jesus in seiner ganzen Berufung gelebt hat, ist, dass er mit uns unterwegs sein wollte, mit dir und mir Hand in Hand, nicht nur knien unter dem Wasserhahn, sondern mit dir unterwegs sein wollen und er hat dich gesandt zur Schuldnerberatung und zur Entschuldung. Wir haben ja bei uns in unseren Gesetzen so eine Sache, wenn du ganz viel im Internet eingekauft hast und konntest das alles nicht bezahlen. Da gibt es gute Statistiken drüber, dass die deutsche Bevölkerung ganz viele Schulden aufgehäuft haben. Und irgendwann steht jemand da und hat einen Kuckuck in der Hand und will sagen, dein Fernseher, dein Notebook oder was auch immer, das gehört jetzt demjenigen, dem du da alles geschuldet hast. Und dann stellst du fest, du kannst bestimmte Dinge nicht mehr bezahlen. Da hat unser Gesetz was Wunderbares geschaffen. Als Erstes kannst du hingehen zu einer Schuldnerberatung. Geistlich gesprochen heißt das, du kannst in den Gottesdienst gehen und kannst hören, wie man von seinen Schulden frei werden kann. Aber das nützt dir ja nichts, wenn dir jemand sagt, drück mal immer ein bisschen Kohle ab, dann wirst du da schon irgendwann rauskommen. Wenn du eine Million Schulden hast und hast nur ein Einkommen von 2000 Euro im Monat, dann kannst du rechnen, bis der Tod euch scheidet, wird es nicht abgeglichen werden. Das war, glaube ich, Mathematik, war. Das kann man einigermaßen hochrechnen. Aber wir haben in unserem Gesetz ja noch was ganz anderes. Wir haben eine sogenannte Insolvenzangelegenheit. Dass du nicht nur beraten wirst, sondern wie du wirklich entschuldet werden kannst, dass du nach einer gewissen Zeit wieder ganz normal leben kannst. Und ich habe gedacht, das ist für mich so ein Beispiel, wenn ich unter der Bettdecke bin, Jesus kommt ungefragt rein, steht vor mir und sagt, Paul, ich will dir mal so ein bisschen was, nee, das sagt er gar nicht, das weißt du dann im Moment, wo du so gelebt hast, dass du lauter Schulden aufgehäuft hast. Und vielleicht gibt er dann echt mal eine Schuldnerberatung und sagt, das kannst du so und so wieder loswerden, aber das nützt mir im Moment nichts, wenn ich nicht wieder auf den Status Null zurückkomme und er sagt, ich will dich wieder ganz neu losschicken, wir fangen heute ganz neu an. Das ist doch stark, oder? Dass er sagt, wir machen Insolvenzstrich und danach kannst du wieder ganz neu anfangen und wir gucken mal, was du da noch zurückzahlen kannst, wo du was Komisches gemacht hast. Es gibt ja genug Geschichten darüber in der Bibel. Und Jesus, das sage ich uns frommen hier, gibt uns diesen Auftrag, als erstes Insolvenzvertreter, Schuldnerberatung zu sein im Auftrag von Jesus Christus. Du kannst entschuldet werden. Das Zweite, du kannst ganz neu anfangen, weil Jesus ist gekommen und hat für dich bezahlt. Da gibt es diesen Fachvers in der Bibel aus Johannes 1, 12 und 13, den jeder auswendig lernen sollte, weil er sagt, ab jetzt hast du gelebt wie X und Y, aber jetzt darfst du mein Kind sein. Geschenk aus Gnade. Nicht erarbeitet. Ich hatte ja gesagt, du kannst ihn nicht erreichen. Aber er kommt durch eine geschlossene Tür, steht in deinem Zimmer und sagt, dich möchte ich im Team haben. Ich will dich entschulden. Ich habe das mal so im klassischen Beispiel, damit wir uns das einigermaßen merken. Honduras. Das ist sehr interessant. Da wurde 1998 eine dolle Brücke von den Japanern als Entwicklungshilfe, 484 Meter habe ich extra rausgeholt aus dem Internet, gebaut über einen Fluss. Wunderbar gebaut. Die war richtig fertig, die ist eingeweiht worden und dann kam ein Hurrikan, ein Wirbelsturm. Und die Folge von dem Wirbelsturm war, dass der Fluss auf einmal einen ganz anderen Weg genommen hat, also nicht mehr unter der Brücke. Hier sehen wir, wie der Fluss einfach vorbeigegangen ist, die teure Brücke steht da noch. Und das ist bei vielen Menschen in dieser Stadt so. Sie haben versucht zu leben. Sie sind unterwegs gewesen, haben wunderbar Karriere gemacht, haben wunderbar gebaut. Und dann gibt es irgendwann einen Wirbelsturm im Leben und dann läuft der Fluss des Lebens einen ganz anderen Weg. Und Jesus ist gekommen, um das wieder zu korrigieren. Die Brücke deines Lebens muss nicht im Niemandsland enden, sondern er sagt, die versetzen wir, dass du wieder leben kannst. Irgendwann habe ich mir gedacht, muss ich die mal ansehen, aber ich glaube ja, die haben inzwischen den Fluss umgeleitet. Wie das so ist, aber es gibt noch eine weitere Sache, die wichtig ist. Es geht nicht nur um Entschuldung. Jetzt muss ich erst mal den Schnürriemen zumachen, sonst gucken Leute. So. Er möchte mit uns unterwegs sein. Unsere Berufung und Sendung habe ich das genannt. Warum habe ich da B? Ach ja, habe ich B geschrieben. Ja, stimmt. Muss irgendwo mit der Didaktik. Ich war ein bisschen müde in den letzten Tagen. Also wenn ich ein bisschen konfus bin. Ihr übt wieder an mir Vergebung. Die Frage, wie planst du dein Leben? Jesus kommt ja zu seinen Jüngern und sagt, siehe, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. Und jetzt müsste ich rumgehen und sagen, wie sieht deine Lebensplanung aus? Was ist die Berufung in deinem Leben? Wozu bist du überhaupt da? Ecki Mattner, einer meiner guten Bekannten und Freunde, der ist groß geworden und war dann so ein bisschen revolutionär und macht dann eine Lehre. Und dann hat ihm der Chef gesagt, du bist zu doof, einen Eimer Wasser umzuschubsen. Dann ist er in die Drogenszene gegangen. Er wusste nicht, wozu er lebt. Was ist deine Lebensplanung? Ja, die Frommen, die denken jetzt direkt an den fünffältigen Dienst, Apostel, Hirten, Lehrer, Propheten. Ja, wir haben nicht genug Fromme hier, die bringen das alle nicht so, sind doch, kann man an fünf Fingern abzählen. Aber ich frage mich, wie ist das dann mit den Diakonen? Wie ist es dann mit der Oma von Jesus? Wozu ist die eigentlich da gewesen, wenn Jesus sowieso übernatürlich kommt? Wenn du die Geschlechtsregister in der Bibel liest, dann musst du fragen, warum stehen die da überhaupt da? Das muss doch irgendwo einen Sinn haben. Wie stehst du in deinem Leben? Was ist dein Plan? Ist doch wirklich wichtig, oder? Wenn man das nicht weiß, dann läuft man doof durch die Gegend. Gib den Fachausdruck dann bis ein sogenannter Drifter. Alles das, wo irgendwo gepfiffen wird, da rennst du hinterher und versuchst da zu machen. Du stylst dich, siehst dann aus wie Schwarzenegger und Co. oder wie irgendein anderes Model. Du hast dann deine bestimmten Ziele. Aber die Frage ist, wozu bist du berufen? Was hat sich Gott gedacht, dass du überhaupt lebst? Du bist doch nicht ein Unfall von irgendeiner Liebesnacht. Du bist ja gewollt von Gott, sonst wärst du nicht hier. Hast du mal darüber nachgedacht? Welche Berufung hat dir Gott gegeben? Ich habe ja vorhin die Geschichte nochmal gelesen, wie Jesus zu seinen Jüngern kommt, den Auftrag gibt und dann bläst er sie an und sagt, nimm den Heiligen Geist. Und bei meiner letzten Predigt habe ich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, weswegen er sie angeblasen hat, aber im weiteren Nachdenken ist mir eine gute Erklärung gekommen. Als Adam geschaffen wurde von Gott, bläst ihn Gott an, dass der Odem Gottes, dass er sich vom Affen und von der Schlange und von irgendwas anderem unterscheidet, bläst ihn an, dass göttliches Leben in ihn hineinkommt und dann bekommt er den ersten Missionsbefehl. Wie sah der aus in der Bibel, der erste Missionsbefehl? Du musst dir überlegen, wie das Unkraut da heißt. Wie die Blume heißt, wie der Tiger benannt wird. Du kriegst den Auftrag, mach dir die Erde untertan, lebe mit der Gemeinschaft mit mir, sei mit mir unterwegs. Und das ist eine Berufung, die auf einer ganz einfachen Ebene zu handhaben ist. Du bist vielleicht berufen, ein toller Ehemann zu werden. Und vielleicht bist du berufen, ein super Vater zu sein, der Gottes Liebe nimmt und dann weitergibt. Vielleicht bist du berufen, einen guten Architekten abzugeben, der nicht irgendeine Blechhütte irgendwo hinzimmert und sagt, Hauptsache es regnet nicht durch, sondern der wirklich kreativ ist. Du verkaufst nicht nur Schrauben, sag ich mal, sondern du bist berufen, den Beruf zu gestalten, kreativ zu werden. Wer ist hier Hausfrau? Hausfrau, Mutter und so weiter. Hey, das ist eine sagenhafte Berufung, kreativ zu werden in der Familie. Also ich glaube, wenn meine Frau nicht Hausfrau wäre, ich sag mal, wie bei uns das aussehen würde. Es gibt ja den Ausdruck, wie bei Hebbels und dem Blechsofa, ja. Das wäre chaotisch, das wäre schlimm. Vielleicht bist du Lehrer, kann ich mir bei dir vorstellen, ja. Das ist nicht nur ein Beruf, der dich ernährt, sondern das ist eine Berufung, die von Gott kommt, die vom Anfang an da ist, dass du kreativ sein darfst, was weiterzugeben. Viele fragen sich, warum bin ich überhaupt da? Vielleicht bin ich ganz sinnlos. Was soll das Ganze? Schau dich einmal an. Du bist ein Geschenk Gottes an diese Gesellschaft. Du bist ein Geschenk Gottes an diese Welt. Und du bist herausgefordert, das zu gestalten. Das ist eine Herausforderung, die ist genial. Und wenn du das dann noch festmachst an der Bibel und sagst, was hat sich Gott eigentlich vorgestellt, dass du nicht nur sagst, ich ziehe mein eigenes Ding durch, wird es noch viel interessanter. Ich gebe euch hier so ein Beispiel dafür, weil mir das so wichtig ist. Die wenigen Leute dürften ihn wahrscheinlich kennen. Ich hoffe, jetzt kommt er. Ja, hier habe ich ihn. George Washington Carver oder Carver. Wurde geboren während der Sklavenzeit als Sklavenkind. Wurde verschleppt und dann schließlich aufgenommen von jemand, der sich um Sklavenkinder gekümmert hat. Schlimme Zeit im Süden von Amerika. Der Junge war wissbegierig. Er wollte gucken, wie es weitergeht. Seine erste Pflegemutter gibt ihn weiter an eine andere. Und die hat ihm ganz viel von Jesus erzählt. Und er hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Und ist dann mit viel, viel Mühen, ist er dann schließlich, was damals ungewöhnlich war, als dunkelhäutiger Mensch, dürfte er studieren, ist Biologe geworden. Und kommt dann zurück, schon im fortgeschrittenen Alter, in den Süden von den USA. Dort war große Armut, einmal weil ganz viele Sklaven entlassen worden waren in den Freiheitskämpfen, die keine Ahnung hatten, wie man jetzt weiterlebt. Und er hat einen extra Pferdewagen genommen und ist von Dorf zu Dorf gefahren und hat ihnen gezeigt, wie man wieder leben kann. Und das Zweite war, man hat über Jahre Baumwollfelder angepflanzt, ganz viel Kohle gemacht, bis der Boden so ruiniert war, dass nichts mehr gewachsen ist. Und jetzt war eine große Hungersnot und Armut da. Und er war ja Biologe. Und dann hat er festgestellt, am besten man pflanzt Erdnüsse. Weil Erdnüsse können ganz viel Stickstoff speichern und dann die wachsen selbst auf ganz dürrem Boden. Also hat er den Bauern überall gesagt, Erdnüsse pflanzen. Die Folge war, nach einiger Zeit gab es ganz so viele Erdnüsse, dass man nicht mehr wusste, was man mit den Erdnüssen machen sollte. Lebensplanung, ja. Und weil er ein frommer Mensch war, geht er hin und sagt, Gott, sag mal, du bist doch der Schöpfer. Warum hast du eigentlich die Erdnuss gemacht? Das muss ja einen Sinn haben. Warum sind die Erdnüsse da? Die sind doch nicht nur, dass du gesalzen damit rumgehst. Und dann empfängt er von Gott, was man mit Erdnüssen alles machen kann. Er hat 300 Produkte entwickelt, was man mit Erdnüssen machen kann. Man kann Mehl machen, Pasta, Papier, Wandteflon, Seife, Rasiercreme, Hautcreme, auch medizinische Produkte wie Antiseptika und Abführmittel. Und der Herr Kellogg's, der hat dann später Peanut Butter erfunden. Er ist zu Gott gegangen und hat gesagt, du bist doch der Schöpfer, du musst es doch wissen. Und deswegen wäre jetzt die Frage heute, wenn ich das hier weitergebe, warum hat dich Gott geschaffen? Dann geh doch mal hin und frag Gott, warum? Und vielleicht, das haben wir beim letzten Gebetsteil gehabt, vielleicht hat Gott sogar schon was in dein Herz gelegt, wozu du geschaffen bist. Ein Traum, der verschüttet ist, weil irgendein Wirbelsturm über dich hergegangen ist. Die Brücke ist nicht mehr da. Aber die Berufung Gottes, so steht es in der Bibel, hat ihn nie gereut. Und ich bin überzeugt, hier sitzen Menschen, die nicht nur nach dem fünffältigen Dienst nach Epheser 4 berufen sind, sondern hier sind Menschen da, die berufen sind, diese Gesellschaft in Berlin, in Deutschland, in der Welt zu gestalten. Ich träume davon, dass aus den Gemeinden gute Musiker hervorgehen. Mahalia Jackson. Ich träume davon, dass Politiker hervorgehen, die nicht in die eigene Tasche wirtschaften, sondern die von der Bibel her sagen, das soll den Menschen gut tun und ich zahle dafür mit meiner Lebenszeit mit 12 bis 14 bis 20 Stunden pro Tag, damit es dem Volk besser geht. Ich träume davon, dass hier Berufungen vielleicht im Saal sitzen, dass Ingenieure kommen, dass gute Eltern hier geboren werden, dass gute Eltern wirklich leben können und Kraft von der Bibel schöpfen, wie man das gestaltet. Nicht nach schlauen Büchern, sondern das, was das Buch des Buches überhaupt sagt. Und ich habe so ein Zitat von ihm genommen und hierhinter geschrieben, was er gemacht hat, wenn er so hilflos war und sagt, warum bin ich eigentlich da? Und dann hat er gesagt, hinter meinem Labor stehen ein paar Bäume. Einer von ihnen ist gefällt worden und der Stumpf gibt einen guten Sitz ab. Ich habe es mir zur Regel gemacht, jeden Morgen um 4 Uhr dort zu sitzen und Gott zu fragen, was ich tagsüber tun soll. Und dann mache ich mich an die Arbeit und tue es. Was für ein Mann. Ich möchte, ihr könnt die Biografie gut nachlesen. Ich habe ja nur angeklickt. Aber es lohnt sich, über diesen Mann nachzudenken, wie aus einem Sklavenkind, was geworden ist, was bis heute die Südstaaten von den USA prägt, weil er sich auch die Mühe gemacht hat, jeden Morgen um 4 Uhr da zu sitzen und zu sagen, Gott, was stellst du dir eigentlich vor? Merkt ihr, wenn Gott uns herausruft in der Gemeinde als fromme Menschen und sagt, gebt das weiter, was ich vom Vater genommen habe, dann ist es, dass Berufungen freigesetzt werden. Dass Berufungen freigesetzt werden. Wenn du singen kannst, dann üb im Lobpreisteam. Dann fang damit an, wenn du technisch affin bist. Da hinten brauchen sie ständig Unterstützung. Dann kannst du in der Gemeinde üben, um das später perfekt umzusetzen. Und eins, was man in der Gemeinde wirklich üben kann, das ist eine Sozialkompetenz zu bekommen. Weil hier sind lauter Chaoten in der Gemeinde. Ja, weil ich hier bin, könnt ihr an mir üben. Wie man ihn ertragen kann. Wie man damit umgehen kann. Wo sonst sollten wir denn so viel von Gott lernen, wie man miteinander umgeht, wenn nicht in der Gemeinde? Deswegen ist jeder doof, der nicht in die Gemeinde geht. Also sollte hier einer sein, der sich hier verirrt hat. Ich gratuliere dir, bleib nicht doof, sondern komm weiter. Das ist es. Du musst wissen, welche Berufung Gott in deinem Leben hineingegeben hat. Wenn das nicht kommt, sieht es schlecht aus. Und das Letzte, er möchte mit uns unterwegs sein. Unsere Berufung und Sendung. Und das geht bis in die Ewigkeit. Ich bin ja nur über 50 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Bin extrem dankbar, dass das so ist. Aber irgendwann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass der eine oder andere von uns alleine zurückbleibt. Das ist ein sehr doofes Gefühl, wenn du dann vor einem offenen Grab stehst. Und manchmal denke ich mir, ist es besser sie oder ich? Da ist dann nur mein spezieller Schmerz, wie würde ich das hier verkraften? Aber eins weiß ich, wenn sie mit Jesus unterwegs ist, wenn sie entschuldet worden ist, was ich von ihr weiß, wenn ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben, dann weiß ich, ich habe einen Platz im Himmel und da wird man viel Zeit miteinander haben. Wir haben ja viel Zeit miteinander, auf das freue ich mich. Und dann denke ich manchmal darüber nach, eigentlich viel zu selten. Ich beschwere mich eher, wie blöd das alles hier ist mit den Kriegen hier und mit dem allen, mit dem Benzinpreis und was nicht alles. Dann habe ich so einen dicken Hals, aber anstatt, dass ich mich freue und sage, ach, aber spätestens in 30 Jahren, sage ich mal. Hey, dass ich wieder Begeisterung entwickle, dass Jesus gekommen ist, dass ich Leben haben kann, nicht nur hier, dass ich meine Berufung leben kann, weswegen ich auf der Erde bin, egal wie alt, wie klapprig ich bin. Selbst Gott hat eine Berufung noch für dich. Das ist schwer zu glauben, aber er kommt durch eine geschlossene Tür, zieht die Bettdecke zurück und sagt, jetzt bin ich für dich da. Ich möchte, dass deine Lebenstage noch mit Kraft erfüllt sind, selbst wenn es manchmal langweilig ist und das Fernsehprogramm doof. Verstehen wir? Haben wir noch diese Freude auf die Ewigkeit? Jesus kommt durch die geschlossene Tür hindurch, um uns das ein klein wenig klar zu machen. Und ich habe gedacht, da müssen wir noch ein klein wenig mehr drüber nachdenken, ohne dass ich groß was sage. Deswegen habe ich einen kleinen Filmclip noch eingespielt und ich hoffe, wir schaffen das mit dem Ton, sonst lege ich das einfach hier hin. Wo einfach von dem Offenbarungstext des Johannes gesungen wird. Und zwar nicht die ganzen schwierigen Sachen mit den Gerichten oder so, sondern wo Johannes in der Offenbarung das Schöne und Gute sieht, was Gott dem Johannes gegeben hat. Und ich hoffe, dass das einigermaßen klappt, weil das höre ich mir in der letzten Zeit so oft an und das ist vielleicht purer Egoismus, dass ich euch das jetzt zeige.
John saw a city that could not be hid. John saw this city. Oh yes, he did.
Ich brauche das manchmal, dass ich mir sowas ansehe, damit mein Blick von dem Chaos dieser Welt weggerichtet wird. Also, ich kann Gott nicht erreichen, ich kann mich nicht selbst in den Himmel beamen. Aber Jesus ist gekommen, dass wir dieses Leben haben. Und es fängt mit der Insolvenzberatung an, indem ich mir meine Schuld vergeben lasse. Und es geht ein Schrittchen weiter, dass er durch eine geschlossene Tür in mein Leben kommt und sagt, hey, die Berufung über deinem Leben steht noch. Egal wie du dich momentan fühlst, egal was du machst, du bist mein Kind, wenn du entschuldet worden bist, du kannst mit mir leben. Das ist was Wunderbares. Du kannst eine neue Identität kriegen, dass du nicht als Drifter durch die Gegend eiern musst, sondern du darfst ganz neu leben. Ist das stark? Und dann sagt er, ich strecke meine Hände aus, selbst wenn du hilflos bist, du kannst um 4 Uhr auf dem Baumstamm sitzen und kannst mich fragen, damit dein Leben wieder eine Perspektive bekommt. Du darfst mit mir reden und er wird antworten. Und nicht nur dann, wenn der Wasserhahn tropft und du auf Knien neben der Oma bist. Er hat dich berufen zum Leben, zum Gestalten in dieser Zeit. Und die Frage ist, was hat er schon in dein Herz hineingelegt, was verschüttet ist, weil ein Wirbelsturm über dein Leben gegangen ist und die Brücke irgendwo anders steht. Klag nicht über das, was momentan an Umständen da ist, sondern leb die Berufung, die Gott dir gegeben hat als Gestalter. Wir werden nachher beten, nicht nur für Entschuldung, dass du neu anfangen kannst, sondern auch für Menschen, die sagen, bei mir ist die Berufung, das Ziel in meinem Leben wegen Wirbelstürmen verloren gegangen. Die Brücke steht irgendwo, aber ich mache einfach nur, ich funktioniere nur noch. Dass es ganz neu kommt, dass Gott widerspricht. Und für die, die die Hoffnung verloren haben, wie es in der Ewigkeit sein wird, vom reinen Lebensalter gibt es wenige, die sich vordrängeln können, bevor ich dran komme. Aber ich will euch sagen, ich will darauf warten, ich will wieder begeistert sein über das, was da ist. Ich will vielleicht die Offenbarung ganz neu lesen, nicht über die ganzen Horrorgeschichten, dass eine Zornesschale nach der anderen ausgegossen wird, sondern für das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist eine gute Nachricht. Hey, und ihr Frommen, die ihr unter uns seid, wenn Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist unsere Botschaft, die wir nach draußen tragen dürfen. Es gibt einen Neuanfang. Jesus kommt durch geschlossene Türen. Er erneuert die Berufung in deinem Leben. Es fängt mit der Kindschaft an. Und er kommt, um dich mitzunehmen bis in die Ewigkeit. Was für ein Ding, oder? Das neue Jerusalem. An diesem Punkt mache ich einen Punkt. Und wir werden das halten wie an so einem Segnungsgottesdienst üblich. Dass man einfach gleich, wenn wir wieder in den Lobpreis sind, kommen kann und kann Gebet empfangen. Und das ist meistens nichts Magisches, wenn wir die Hände auflegen und beten, sondern das ist eigentlich nur, dass wir helfen, dass du wieder ganz neu glauben kannst. Glauben kannst, dass Gott eine Berufung für dein Leben hat. Ja, du vielleicht als Architekt und guter Ehemann, ich bleib bei dir. Das ist ja doof, wenn man hier vorne sitzt. Wa? Da muss man sich daran gewöhnen. Aber mach nicht, das muss man aushalten. Wa? Wirst du schon schaffen, wa? Kriegen wir hin. Dann darf man kommen und die Berufung wieder festmachen. Was Gott vielleicht ganz tief in dein Herz gelegt hat, was durch Wirbelstürme, durch Lebensereignisse verloren gegangen ist, Gott will es ganz neu wieder hervorbringen. Und wenn die Hoffnung verloren gegangen ist bei dir, was die Ewigkeit angeht, wow, dass das heute durchbricht, das neue Jerusalem, den Blick, wo es keine Nacht, kein Leid, kein Schmerz, kein Krieg, wo der Shalom da sein wird, dass du dich auch auf die Ewigkeit freuen kannst. Amen.